Das sanft geschwungene Handuang-Gebirge teilt die chinesische Provinz Sichuan in den Ebenen und Hochebenen mit drastisch unterschiedlichen Landschaften, geprägt von dünner Luft, eisiger Kälte, schneebedeckten Bergen und Sümpfen unter grasbewachsenen Wiesen. Vor mehr als 80 Jahren war diese Landschaft für die Rote Armee ein Schlachtfeld im Kampf auf Leben und Tod gegen die Elemente. Selbst heute ist ein Besuch der Hochebene im westlichen Teil der Provinz Sichuan für Fernando Muñoz Bernal, der aus den Amazonasebenen der südlichen Hemisphäre stammt, eine extreme Reise, trotz allen Sicherheitsvorkehrungen. Der autonome Regierungsbezirk Liangshan der Qi im Südwesten von Sichuan ist ein Berggebiet, in dem eine der ältesten Volksgruppen Chinas lebt, die Qi. Es war im Mai 1935, als die Rote Zentralarmee in das Berggebiet von Liangshang einmarschierte. Es gibt viele Geschichten über diesen Ort, aber eine davon ist berühmter als die andere. Ich bin auf dem Weg zum Yi-See, um zu erfahren, was sich dort zugetragen hat. Der Yi-See ist ein Hochplateausee. Als die Rote Armee kam, war die Yi-Siedlung noch eine Sklavenhaltergesellschaft. Der Großvater von Shama Igu war damals Priester, also das geistige Oberhaupt des Yi-Stammes, gleich nach dem Häuptling, dem Yedang Junior. Shama Igu wuchs mit den Geschichten über die Rote Armee am Yi-See auf.
Am Morgen des 22. Mai 1935, als die Sonne gerade aufging, waren Gewehrschüsse zu hören. Der Yedang Junior und mein Großvater dachten, die örtlichen Kriegsherren der Kuomintang seien gekommen, um uns zu schikanieren. Die beiden gingen auf diesen Hügel und fanden unten eine große Armee vor. Zu dieser Zeit schossen die Yi in den umliegenden Bergen immer wieder auf die Truppe. Doch die Armee schoss nicht zurück. Sie riefen immer nur wieder: "Schießt nicht, hab keine Angst, wir sind gute Menschen, wir sind die Rote Armee." Mein Großvater war erstaunt, als er sah, dass diese riesige und starke Armee mit so vielen Gewehren einfach auf der Erde saß und nicht zurückschoss. Also ging er hinunter, um zu sehen, was los war.
Nach persönlichen Nachforschungen stellte der Großvater von Shama Igu fest, dass die Rote Armee in der Tat etwas Besonderes war. Sie trat für die Gleichheit aller ethnischen Gruppen ein und half den Armen. Louis Buchang, der Befehlshaber des Vorauskommandos der Roten Armee, bekundete sein Wohlwollen und seine Bereitschaft, sich mit dem Yi-Oberhaupt brüderlich zu verbinden.
Am 22. Mai 1935 trafen sich Louis Buchang und Yedang Junior genau hier. Louis Buchang saß auf diesem etwas höheren Felsen genau gegenüber von Yedang Junior. Mein Großvater Sama Age saß auf dem mittleren Felsen. Für die Zeremonie war Wein erforderlich, aber es gab keinen. Also sagte Louis Buchang, bei einer aufrichtigen Bruderschaft könne Wein vom Wasser ersetzt werden. Er nahm zwei Becher von einem Soldaten der Roten Armee und füllte sie mit Wasser aus dem Yi-See. Sie schworen zum Himmel, rezitierten einige Sutras und gaben Tropfen von Hühnerblut in den Becher. Sowohl Liu Buchang als auch Yedang Junior tranken das Wasser aus und wurden zu geschworenen Brüdern.
Nach der Gründung des neuen Chinas gelangte das Volk der Yi, das im Gebirge Liang lebt, direkt aus der Sklavengesellschaft in die moderne Gesellschaft. Die gewundenen Bergpässe und die steilen Klippen haben jedoch die Entwicklung dieses Gebiets behindert. Um die Lebensbedingungen der Menschen in den Bergen weiter zu verbessern, hat die Regierung entsprechend den unterschiedlichen Merkmalen der einzelnen Dörfer gezielte Maßnahmen zur Armutsbekämpfung durchgeführt. Das Dorf Gumu war einst berüchtigt für seine Armut. Doch heute ist es eines der schönsten Yi-Dörfer in China. Wie viele andere junge Dorfbewohner hat auch der 26-jährige Lu Biari früher in den großen Städten gearbeitet. Die Veränderungen in seiner Heimatstadt haben ihn zurückgeholt. Jetzt besteht seine Hauptaufgabe darin, den ländlichen Tourismus zu fördern. Lu Biari brachte mich zu einem Gästehaus, das von Frau Yudi Chuchi betrieben wird. Im Jahr 2018 baute Yudi Chuchi mit Hilfe der Regierung ein neues Haus und eröffnete ein Gästehaus im Yi-Stil.
Dies ist ja unser Gästehaus. Passen Sie auf. Dieses Haus hat zwei Etagen. Das oberste Stockwerk ist ganz aus Holz. Das ist Ihr Zimmer. Mehr als 30 Haushalte betreiben ein Gästehaus genau wie dieses. Dieses Haus hat zwei Stockwerke. Die Hauseigentümer mussten nur die Kosten für den Bau des unteren Stockwerks bezahlen. Das obere Stockwerk wurde von der Regierung gesponsert.
Neben dem Haus ist ein Lehmhaus erhalten geblieben. Es hilft den Besuchern, die traditionelle Lebensweise des Volks Yi besser zu verstehen.
Man kann diese Leiter benutzen, um nach oben zu gehen. Hier haben wir früher gekocht. Es war sehr kalt.
Das ist also zum Kochen und zum Aufwärmen?
Ja, dies wird Guochang genannt. Früher wohnte und aß die ganze Familie in diesem Haus. Heutzutage werden solche Häuser meist als Lager genutzt und die Menschen leben in ihren neuen Häusern.
Der Wandel im Dorf Gumo begann 2017. Mit Unterstützung der Städtepartnerschaft mit Fujian, Provinz Guangdong, zogen 107 Haushalte wie die Familie von Ödi Chuchi in neue Häuser. Straßen wurden bis vor ihre Haustür gebaut. Die einzigartige Kultur der Yi und die Landschaft mit Bergen und Flüssen haben immer mehr Touristen angezogen. Mit Hilfe des Tourismus wurde auch das traditionelle Handwerk der Yi wiederbelebt. Ich bin überrascht, dass die Muster auf einigen Yi-Handwerksgegenständen, denen in meinem Heimatland Kolumbien, sehr ähnlich sind.
Sie sagte, es sieht tatsächlich ähnlich aus wie ihres.
Die traditionellen Yi-Schals, die von diesen Frauen hergestellt werden, sind warm und schön. Ich möchte sie gerne mal ausprobieren. Kulturen kennen keine Grenzen. Ich werde mich für immer an die Leidenschaft und das herzliche Lachen der Dorfbewohner von Gumo erinnern. Lu Eri erzählte mir, dass er sehr glücklich darüber ist, dass viele seiner jungen Freunde ebenfalls nach Hause zurückgekehrt sind und dem alten Dorf neuen Schwung verleihen. Sie glauben an eine bessere Zukunft für das Dorf Gumo. Das Modell der Armutsbekämpfung im Dorf Gumo lässt sich nicht einfach wiederholen. Ich werde nun ein anderes Yi-Dorf, das Dorf Atuleur, besuchen. Im Gegensatz zum Dorf Gumo ist es fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Um aus den Bergen herauszukommen, muss man eine Klippe mit einer Fallhöhe von fast 800 Metern erklimmen, weshalb das Dorf auch den Spitznamen Klippendorf trägt. Diese Stahltreppe unter meinen Füßen wurde 2016 von der Regierung gebaut. Sie hat insgesamt 2556 Stufen. Davor mussten die Dorfbewohner stattdessen 12 Rattanleitern mit 218 Stufen und gefährliche Felswände erklimmen. Der Bau der Stahltreppen hat für die Sicherheit der Dorfbewohner gesorgt und den Kontakt zur Außenwelt verbessert. Auf halber Strecke meines Aufstiegs treffe ich Muse Supre, der im Klippendorf aufgewachsen ist. Hallo!
Hallo!
Wie weit ist es noch?
Von hier aus kann der Aufstieg noch weitere 3 Stunden dauern.
Also circa 6 Stunden hin und zurück?
In der Regel dauert es einen Tag. Wenn ich um diese Uhrzeit hinuntergehe, wird es bald zu heiß sein, um hinaufzugehen. Ich werde warten müssen, bis die Sonne nicht mehr so hoch steht.
Gibt es da oben Wasser und Strom? Ich habe Kabel gesehen.
Ja, wir haben Strom, Wasser und Internet.
Wirklich?
Ja, wir haben all das. Die größte Unannehmlichkeit ist der Transport, der sich auch auf die Bildung unserer Kinder auswirkt.
Um die Lebensqualität der Dorfbewohner vollständig zu verbessern, wurden seit 2020 viele Bewohner des Klippendorfs in 4 neue Wohnanlagen am Rand des Landkreises umgesiedelt. Darunter sind 27 Haushalte in die Wohnanlage Muendi umgezogen, in der nun über 6000 Zuwanderer aus 87 Dörfern untergebracht sind. Im Supermarkt der Wohnanlage treffe ich Hike Mugo, der aus dem Klippendorf umgesiedelt wurde. Er hatte seit seiner Kindheit kaum Süßigkeiten gesehen und eröffnete direkt diesen kleinen Supermarkt, nachdem er in sein neues Zuhause gezogen ist. Er hoffte, dass die Menschen, die hier leben, sich keine Sorgen mehr um den Einkauf machen müssen. Wie viel müssen Sie für Ihr Haus bezahlen?
Wir haben 10.000 Yuan für das Haus bezahlt. Ich bin jetzt 29 Jahre alt. Wenn wir es selbst kaufen würden, würde ich es mir erst leisten können, wenn ich 40 oder 50 Jahre alt bin. Dieses Haus ist mindestens 200.000 bis 300.000 Yuan wert.
Wie gefällt es Ihren Eltern?
Am Anfang fühlten sie sich unwohl. Jetzt haben sie sich daran gewöhnt. Sie helfen mir, den Supermarkt und meine Kinder zu versorgen. Ihnen gefällt das Leben jetzt sehr.
Muse Atje, Anfang 20, ist ebenfalls ein Neuzuwanderer hier. Als Teamleiter der Wohnanlagengemeinde unterstützt er die Sozialarbeiter, andere umgesiedelte Bewohner bei der Lösung verschiedener Probleme und der Anpassung an die neue Umgebung zu helfen. Darf ich fragen, was Ihre tägliche Arbeit ist?
Die Bewohner können uns alle Probleme, die sie zu Hause haben, über die OneTouch-Anrufplattform melden. Sobald wir den Anruf entgegengenommen haben, kontaktieren wir sofort den Parteizweig der Wohnanlage. Dieser schickt dann Spezialisten, um die Probleme kostenlos zu lösen.
Nun gut, wir bekommen einen Live-Anruf. Mal sehen, was der Benutzer braucht.
Guten Tag, Dienstleistungszentrum der Wohnanlagengemeinde.
Ich bat Arce, mich zu der Wohnung des Bewohners mitzunehmen, der gerade um Hilfe gerufen hatte. Zu meiner Überraschung ist das Wartungspersonal schneller als wir und bereits vor Ort. Die Möbel und Elektrogeräte in der Wohnung wurden von der Regierung kostenlos in Form von Barzuschüssen für den Einzug zur Verfügung gestellt. Der OneTouch-Anrufdienst wird über dieses Telefon realisiert.
Guten Tag, hier ist das Dienstleistungszentrum der Wohnanlagengemeinde.
Um den jungen Yi zu helfen, mehr Fertigkeiten zu erlernen, bildet die Wohnanlagengemeinde regelmäßig verschiedene Berufsausbildungen. Auch Frauen können Fertigkeiten erwerben und beispielsweise in der wohnanlageneigenen Yi-Stickerei arbeiten. Das Tagespflegezentrum ist ein Ort der Begegnung für ältere Menschen. Sozialarbeiter plaudern hier mit ihnen, damit sich die älteren Menschen in dieser neuen Umgebung nicht zu einsam fühlen. Musa Chi sagte, dass er die Kinder in der Wohnanlage am meisten beneidet. Als er klein war, gab es in seinem Dorf keinen Kindergarten. Die Schule war einen langen Fußmarsch entfernt. Jetzt hat die Wohnanlage eine Mittelschule, zwei Grundschulen und einen tollen Kindergarten. Nachdem ich diese zwei verschiedenen Arten von Lösungen zur Armutsbekämpfung gesehen habe, kann ich Ihnen sagen, dass es nicht nur eine einzige Lösung dafür gibt. Die Menschen hier in dieser Wohnanlage mussten sich an einen ganz anderen Lebensstil anpassen und das bringt natürlich seine eigenen Herausforderungen mit sich. Die Menschen, die in den Bergen bleiben, haben es ein bisschen leichter, weil sie in derselben vertrauten Umgebung leben können. Aber als ich das strahlende Lächeln und die ganze Energie der Kinder hier in der Schule sah, kann ich Ihnen sagen, dass die Menschen in dieser Wohnanlage eine strahlende Zukunft haben werden. Auf dem Weg zum Regierungsbezirk Liangchang im Norden erhebt sich ein schneebedecktes Gebirge. Das Chaqing-Gebirge mit seinem 4.930 Meter hohen Hauptgipfel mit ganzjährigem Schnee auf dem Gipfel, dünner Luft und unvorhersehbarem Wetter war der erste große Schneeberg, den die Rote Armee auf dem langen Marsch überquerte. Das Dorf Chegen der Gemeinde Chichuao liegt am Fuße des Chaqing-Gebirges. Hier hat sich die Rote Armee aufgehalten, um vor der Überquerung des Gebirges einige einfache kältebeständige Materialien vorzubereiten. Ich bin in die Gedenkhalle für das Überwinden des Schneeberges durch die Rote Armee gekommen, um mehr über die Risiken und Gefahren der Reise über diese Berge zu erfahren. Ich habe einige sehr interessante Artefakte gefunden, die sie improvisieren mussten, da sie mit sehr kaltem Wetter konfrontiert waren. Darunter gibt's diese besondere Weste hier, die sie anfertigen mussten, um dem kalten Wetter zu trotzen. Aber das ist nicht das einzige Stück hier. Interessanter sind vielleicht diese Schuhe, die sie tragen mussten, als sie durch den Schnee liefen. Es ist wirklich unfassbar, was sie durchmachen mussten. Ich habe erfahren, dass Herr Ma früher Führer der Roten Armee war, als sie das schneebedeckte Gebirge überquerte. Sein Sohn hat zugesagt, sich mit mir zu treffen und mir von dieser gefährlichen Zeit zu erzählen.
Das ist unser altes Haus. Das erste Haus unter dem Yajing-Gebirge.
Ma Wenli, der im Dorf Zigeng geboren wurde und jetzt in der Stadt lebt, führte mich zum alten Haus seiner Familie, in dem die Rote Armee ihre Reise begann, um die verschneiten Berge zu überwinden.
Damals nahm die Rote Armee genau diesen Weg, um das Zhanxing-Gebirge zu überqueren. Mein Vater trug diese Laterne und lief nachts ein Dutzendmal hin und her, um der Roten Armee den Weg zu weisen. Schließlich sind sie erfolgreich über das Zhanxing-Gebirge gekommen.
Marvin Lee nahm mich mit zum Gebirgspass von Zhanxing. Das Wetter war sehr wechselhaft. Bald kamen Regen und starker Nebel auf. Schließlich erreichten wir den Gebirgspass von Zhanxing. Die Temperatur sank weiter. Marvin Lee erzählte mir, wie sein Vater damals die Rote Armee erfolgreich über das Zhanxing-Gebirge geführt hatte.
Jeder musste einen Stock tragen und sich die Augen mit etwas Schnee einreiben. Sonst täten die Augen weh und man würde blind werden. Man durfte sich nicht ausruhen, wenn man müde war. Wenn man sich ausruhte oder schlief, konnte man vielleicht nicht mehr aufstehen. Man musste dem Blickmasten folgen. Nach diesem Blickmast musste man den Nächsten suchen und ihm folgen. Auf diese Weise kam man durch. Ohne Führer bestand die Gefahr, in über 100 Meter tiefe Schneetümpel zu stürzen. Das kann niemand überleben.
Die Blickmasten sind Wegweiser für die Überquerung der Schneeberge. Sie waren früher etwa 5 Meter hoch. Jetzt sind nur noch die Steinsockel übrig, die schweigend von der schweren Vergangenheit der Roten Armee bei der Überquerung der Schneeberge vor mehr als 80 Jahren erzählen. Heute sind die schneebedeckten Berge, die für die Rote Armee ein gewaltiges Hindernis darstellten, ein beliebtes Touristenziel, das viele Wanderer anzieht. Das Gebirge der Vier Schwestern ist ein Bergsteigermekka, das mit den Alpen konkurrieren kann. Es gibt über 50 schneebedeckte Berge mit bekannten Kletterrouten. Zhuang Lumbo wuchs am Fuße des Gebirges der Vier Schwestern auf. Sammeln von Heilkräutern und die Landwirtschaft waren früher die einzigen Einnahmequellen für ihn und andere Dorfbewohner. Heute ist er stellvertretender Anführer der Sherpa-Truppe, Kapitän des alpinen Kollaborationsteams. Um Erfahrungen im alpinen Klettern zu sammeln, nahm ich an diesem Bergsteigerkurs teil. Vor einem Jahrzehnt wurden hier professionelle Bergsteigerdienste nur von ausländischen Teams angeboten, während Zhuang Lumbo und der Firmengründer Tesche nur als Träger arbeiteten. Sie erkannten bald, dass sie als Einheimische, die auf den Schneebergen aufgewachsen sind, alles tun konnten, was die Ausländer taten. So begannen sie, sich systematisch das Bergsteigen anzueignen und als Führer zu arbeiten, bis sie ihr eigenes Unternehmen gründeten. Der aufregendste Moment ist endlich gekommen. Der Aufstieg beginnt. Wir sind auf 4480 Meter über dem Meeresspiegel angekommen. Im Moment machen wir uns bereit, um mich mit der technischen Ausrüstung auszustatten, die mich warm und sicher halten wird, während wir den Berg hinaufsteigen. Um meine Sicherheit zu gewährleisten, wird alles sorgfältig geprüft. Schnürsenkel, Helme, Sicherheitsgurte, Steigklemmen und Trekkingstöcke. Schließlich werden Lumbo und ich an das gleiche Seil gebunden. Nun, wir sind alle ausgestattet, alle gerüstet. Jetzt sind wir bereit, unseren Aufstieg zu beginnen. Ich fühle mich sehr sicher und in sehr guten Händen. Lass uns also gehen.
Okay, jetzt können wir loslegen.
Danke.
Es ist extrem, extrem rutschig. Der Schnee ist sehr weich und die Felsblöcke darunter sind nicht befestigt. Also kann der Fuß jederzeit ausrutschen und man fällt, so wie ich es gerade getan habe. Das ist sehr tückisch. Aber er hält mich die ganze Zeit. Also ist alles in Ordnung. Los geht's. Sehen Sie, das ist das Problem. Man weiß nicht, welcher Felsbrock stillliegt und welcher sich bewegt. Es ist also sehr leicht, den Halt zu verlieren. Der Schnee bedeckt die Felsen und man weiß nicht, was darunter liegt. Man weiß nicht, welcher Felsbrock sich bewegen wird und welcher nicht. Wir gehen also sehr, sehr langsam, um sicherzustellen, dass jeder Schritt sicher ist und geprüft wird. Dieses Seil ist wirklich eine Rettungsleine. Na gut.
谢谢。
Gao Fai, wir erreichen bald den Gipfel.
Wirklich?
Komm schon!
Endlich sind wir oben. Tesh hat etwas vorbereitet, um mich zu überraschen.
Wie geht's? Wie findest du das?
Es ist großartig.
Großartig, nicht wahr?
Es ist wirklich sehr, sehr schwer.
Trink jetzt etwas Wasser, iss was, mach eine Pause.
Ich esse etwas.
Wie geht es deinen Füßen?
Ein bisschen kalt.
Ein bisschen kalt? Unsere moderne Ausrüstung ist wasserdicht und warm, teures Zeug. Weißt du, dass die Rote Armee Strohsandalen trug, als sie Schneeberge und Grasland überquerte?
Ich weiß.
Weißt
ja,
du das?
Ich weiß.
Das ist gut. Wir haben ein paar davon für dich.
Was?
Möchtest du sie anprobieren?
Wo sind sie?
In der Tasche.
Oh mein Gott. Nun, wenn man sich diese Schuhe ansieht, sind sie sehr schwer zu befestigen. Und selbst wenn man sie anzieht, werden sie sich bewegen. Wenn man durch die Felsen und den Schnee läuft, werden die Füße nass und aufgeschlitzt. Es ist einfach unglaublich, was sie mit so wenig Ausrüstung erreicht haben. Danke. Ich versuche, mit diesen Schuhen durch den Schnee zu gehen. Natürlich kommt der Schnee mit meinen Sohlen in Berührung und es ist wirklich eiskalt. Ich spüre, wie kalt es ist. Die Schuhe haben kaum Halt. Man kann so leicht ausrutschen. Es ist kalt. Als ich am Chechen-Gebirge ankam, hatte ich die normalen Symptome der großen Höhe. Ich hatte Kopfschmerzen und mir war übel. Ich musste meine Arbeit um einen Tag verschieben. Aber damals, vor mehr als 86 Jahren, hatten die Soldaten der Roten Armee, die aus dem Süden gekommen waren, noch nie Schnee gesehen. Sie standen vor diesem Gebirge ohne Ausrüstung und ohne das Wissen, das ich bei unserer Besteigung hatte. Als ich die Strohschuhe ausprobierte und versuchte, durch den Schnee zu gehen, wurde mir klar, dass ich niemals in der Lage gewesen wäre, das zu tun, was die Soldaten der Roten Armee tun konnten. Und ich frage mich, was sie bewegt hat, dieses Gebirge zu bezwingen. Die Antwort ist einfach. Sie hofften, dass ihre Kinder eines Tages, wie Lumbu und seine Freunde, ein breites und strahlendes Lächeln haben würden. Die Überquerung der verschneiten Berge bedeutete jedoch nicht das Ende des beschwerlichen Marsches. Vor der Roten Armee lag das weite Grasland, noch lebensbedrohlicher als die schneebedeckten Berge. Die Gemeinde Banyu im Kreis Hurangai war das erste bewohnte Dorf, das die erschöpfte Rote Armee nach einem einwöchigen Marsch durch das Grasland erreichte. Hier traf ich einen Nachfahren eines Rotarmisten. Sein Vater war im Kampf verwundet worden und konnte nicht mit der Hauptarmee mithalten, sodass er beschloss, hier zu bleiben. Er wuchs mit den Erzählungen seines Vaters über den gefährlichen langen Marsch der Roten Armee auf. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig es gewesen sein muss, mit einer Menge Ausrüstung zu laufen.
Die Einheimischen sagen immer, selbst Geister können diesen Sumpf nicht durchqueren. Sie können ja mal schauen und es versuchen. Damals sagten unsere Väter, jeder Schritt hier würde die Umgebung in einem Radius von 10 Metern zum Beben bringen. Die Rote Armee kam aus dem Süden mit einem Durchschnittsalter von 17 oder 18 Jahren. Sie hat so etwas noch nie gesehen oder davon gehört. Die traurigste Erinnerung, die mein Vater hatte, war an 10 seiner Mitstreiter. Sie sanken alle und niemand konnte sie retten. Das war eine schmerzliche Erinnerung. Sie opferten ihr Leben, um die Rote Armee über das Grasland zu führen. Die Rote Armee hat hier also einen hohen Preis zahlen müssen.
Auf ihrem Weg durch das Grasland verlor die Rote Armee über 10.000 Menschen. Heute steht am Ufer des Flusses Banyu, wo die Soldaten gefallen waren, eine Statue mit dem Namen Morgenröte des Sieges. Zum Gedenken an den tragischsten Marsch in der Militärgeschichte der Menschheit. Glücklicherweise haben die Opfer und Bemühungen in der Vergangenheit Frieden und Harmonie in die Gegenwart gebracht. Die Region ist bekannt als Paradies in den Wolken. Hier ist Chinas schönstes alpines Feuchtgrünland und Heimat der Schwarzhalskraniche Chinas. Dank der ökologischen Wiederherstellung des Graslandes Ruangai gedeihen sie wieder prächtig. Sulang Duce, ein Viehhirte aus dem Grasland, züchtet fast 100 Yaks. Er nahm mich mit in den Kreis Ruangai, um Futter zu kaufen. Sulang Duce sagte mir, dass die Überweidung die Ökologie schwer geschädigt hat. Das Grasland und die Feuchtgebiete wurden kontinuierlich degradiert und sind nicht mehr so schön, wie sie waren, als er ein Kind war. Auch die Qualität der Yaks hat gelitten. Um die Ökologie des Graslandes wiederherzustellen und gleichzeitig das Einkommen von Hirten zu erhöhen, hat die Regierung eine neue Art der Viehzucht gefördert.
Es wird ein dreigleisiges Weidemodell gefördert. Angefangen mit der Aufzucht in Gefangenschaft, wo wir Ställe haben. Dann gibt es eine Zusatzfütterung, zum Beispiel mit dem Futter, das wir gerade transportiert haben. Schließlich wenden wir traditionelle Weidemethoden an, damit sie rausgehen und das Gras fressen können. Auf diese Weise lässt sich die Sterblichkeit der Yaks erheblich verringern.
Nach den Berechnungen von Sulang Duce werden für die traditionelle Weidehaltung 1,7 Hektar Weideland benötigt, um ein Yak aufzuziehen. Die hybride Methode hingegen benötigt weniger als 0,7 Hektar pro Yak, was eine geringere Umweltbelastung für das Land und eine verbesserte Produktionskapazität bedeutet. Gleichzeitig können die Hirten ihr Einkommen um das 2- bis 3-fache oder sogar mehr steigern. In der Vergangenheit bestand das Haupteinkommen der Menschen in Ruangai aus der Viehzucht. Heute, dank des neuen Ökotourismusmodells, haben die Hirten mehr Möglichkeiten. Mit ihren Gästehäusern und Geschäften können sie direkt vor ihrer Haustür Geld verdienen. Der 35-jährige Namecha ist Hüter des immateriellen Kulturerbes des tibetischen Metallhandwerks. Er verbindet traditionelle und moderne Elemente, um das tibetische Kunsthandwerk wiederzubeleben. Namechai hat jetzt 15 Lehrlinge, die alle unentgeltlich bei ihm lernen. Er hofft, dass mehr junge Menschen dieses Handwerk erben und ihr eigenes Geschäft starten. Die Rote Armee zog während des langen Marsches in Aba, Sichuan ein und blieb dort 16 Monate lang. Unvollständigen Statistiken zufolge versorgte die tibetische Bevölkerung die Rote Armee mit mehr als 10.000 Tonnen Lebensmitteln und 200.000 Yaks. Weshalb Mao Zedong sie als Yak-Revolution bezeichnete. Vor mehr als 80 Jahren sicherte die Unterstützung der Tibeter den Sieg des langen Marsches. Und heute ist das Lächeln auf ihren Gesichtern die beste Belohnung für all diese Hingabe und Beharrlichkeit. Ich habe die hart arbeitenden und fleißigen, doch recht zufriedene ethnische Gruppe der Yi gesehen. Ich habe auch die sehr farbenfrohe und sehr enthusiastische tibetische Volksgruppe gesehen. Ich habe die Yaks gesehen, die frei im Grasland grasen. Und ich habe das strahlende Lächeln der Kinder gesehen. Ich habe die Veränderungen in ihrem Leben und das Lächeln auf ihren Gesichtern gesehen. Auch wenn Veränderungen schwierig sein können und man sich anpassen muss, glaube ich, dass sie eine Wandlung bewirken können, sowohl körperlich als auch geistig. Vielleicht ist der Wandel ein Silberstreif, der eine hellere Zukunft bringen kann.